Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Umsturz, Umbruch. Wie geht es weiter in Syrien, fragt sich die WOZ.
13 Jahre lang war Syrien Schauplatz von regionalen und internationalen Konflikten. Es war ein Krieg um Machterhalt und ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Nun ist die Assad-Diktatur zu Ende. Und jetzt? Gibt es Grund zu feiern? Die Situation in Syrien war katastrophal. Der Krieg galt zwar seit 2020 als eingefroren, besser ging es den Menschen aber nicht. Das Regime war ausschließlich damit beschäftigt, sich weiter an der Macht zu halten, sich zu bereichern, humanitäre Hilfe zu veruntreuen und mit Drogenhandel Geld zu machen. Ein Wiederaufbau fand nicht statt. Die Menschen versanken im Elend, ganz ohne Perspektive. 90% der Bevölkerung lebt in Armut. Von den insgesamt 24 Millionen Menschen sind 16 Millionen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Es gibt mehr als 7 Millionen Binnenvertriebene. Doch dann, Anfang Dezember, ein Wendepunkt. Oppositionelle und islamistisch geprägte Gruppen vollendeten, was 2011 mit zivilen Protesten im Zuge des arabischen Frühlings begonnen hatte: den Sturz des autokratischen Langzeitherrschers Bashar al-Assad. In keinem Land hat die Arabellion eine Verbesserung gebracht. In keinem Land gibt es eine auch nur annähernd funktionierende Demokratie. Auch Tunesien fällt in die Autokratie zurück. Was bedeutet der Umsturz für Syrien? Die Situation in Syrien ist komplex und vielschichtig. Es war ein Krieg mit einer Vielzahl von Akteuren, mehreren Staaten und bewaffneten Gruppen in wechselnden Koalitionen. Dröseln wir zuerst auf, wie die Lage noch bis vor kurzem ausgesehen hat. Syrien war in 4 Teile geteilt. Die Syrien-Expertin Kristin Helberg beschreibt im Gespräch in Jung und Naiv die Vierteilung wie folgt. Der erste Teil sind vom Assad-Regime kontrollierte Gebiete. Sie machten 2/3 des Landes aus. Dazu gehörten große, bevölkerungsreiche Gebiete im Zentrum, wie Damaskus, Homs, Hama und das Küstengebiet. Die Provinz Idlib im Nordwesten des Landes wurde von der islamistischen Miliz Hayat Tahrir al-Sham, kurz HTS, kontrolliert. In diesem Teil hat die HTS eine eigene Regierung aufgebaut. Es war das letzte von Assad-Gegnern gehaltene Gebiet innerhalb von Syrien. 4 bis 5 Millionen ZivilistInnen leben dort. Für viele war Idlib ein Zufluchtsort vor den Bomben von Assad und Russland. Die Türkei war Schutzmacht dieser Region. Ihre Motivation, die Fluchtbewegung Richtung Türkei zu stoppen. Flüchtende sollten nicht weiterziehen, darum riegelte die Türkei die Grenzen ab. Die Türkei ist insgesamt 3-mal in Syrien einmarschiert und besetzt im Norden Gebiete entlang der Grenze. Das ist der 3. Teil. Dieser Teil wird kontrolliert von Söldnermilizen Erdogans, der syrischen Nationalen Armee, kurz SNA. Die SNA greift aktuell die KurdInnen im Norden an. Und das führt uns zum 4. Teil, dem Autonomiegebiet der KurdInnen. Die KurdInnen kontrollieren ein Gebiet im Nordosten. Dieser Teil macht fast 1/3 des Landes aus. Hier herrscht die PYD, die Partei der Demokratischen Union. Diese wurde ursprünglich gegründet als Ableger der PKK in Syrien und ist auch heute noch mit ihr verbunden. Ihre Truppen, die Volksverteidigungseinheiten YPG, haben erfolgreich den IS bekämpft. Darum wurden die KurdInnen von den USA, aber auch von Europa unterstützt. Genug der Namen und Kürzel, was ist seit Anfang Dezember passiert? Und wie geht es nun weiter? Unsere Gästin ist die freie Journalistin Merit Michel. Sie schreibt seit Jahren über den Krieg in Syrien. Dominik hat mit ihr gesprochen.
Merit Michel, ich möchte im Gespräch mit dir mal ausnahmsweise nicht mit der ganz aktuellen WOZ anfangen, sondern mit der von der Vorwoche, vom 5. Dezember. Du hast einen Text zu Syrien drin gehabt und hast in dem Text die Frage gestellt, könnte das Regime von Bashar al-Assad tatsächlich bald stürzen? Und 3 Tage später, am Sonntag darauf, ist genau das geschehen. Und überall hat man lesen können, wie unglaublich schnell das gegangen ist, wie überrascht alle sind. Warst denn du weniger überrascht als viele andere?
Es ist schwierig zu sagen, wann klar wurde, dass das passieren würde. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich den Text geschrieben habe, war das tatsächlich nicht absehbar, dass es so schnell gehen würde und auch so reibungslos, so gewaltfrei. Aber ich glaube, vielleicht so 2-3 Tage, bevor es dann passiert ist, vielleicht zu dem Zeitpunkt, als die Stadt Hama vollständig eingenommen wurde und auch als die Oppositionskräfte im Süden in Daraa und in Suweida erklärt haben, dass sie sich jetzt auch an dieser Offensive beteiligen würden, da war eigentlich klar, dass es höchstwahrscheinlich in diese Richtung geht, einfach auch, weil es nichts mehr gab, was dagegen sprach, weil einfach die Regimekräfte sich überall zurückgezogen haben, weil dann auch die Stadt Homs mehr oder weniger nicht ganz kampflos, aber ziemlich kampflos eingenommen wurde. Ich glaube, das, womit viele tatsächlich nicht gerechnet haben, ist, dass die Opposition eine solche Offensive starten könnte, mit dem Ziel, wirklich Assad zu stürzen, weil gerade viele, die sich an den Demonstrationen beteiligt hatten 2011, waren sehr kritisch gegenüber Tahrir al-Sham, gegenüber HTS, die ja in Idlib zum Beispiel schon seit Jahren regiert und ja auch nicht demokratisch regiert. Und ich glaube einfach, die bewaffnete Opposition, die hat eigentlich bei vielen AktivistInnen schon sehr viel Reputation verloren. Und ich glaube, das hat tatsächlich viele überrascht, dass sie wirklich noch immer das Ziel haben, Assad zu stürzen und nicht einfach unter der Regide der Türkei in Idlib sich selber dieses Gebiet zu regieren und ihre eigene Macht dort auszubauen. Ich glaube, das hat tatsächlich viele überrascht, dass die Assad-Armee sich einfach zurückgezogen hat, dass, wenn man so will, dieses Regime einfach kollabiert ist. Das ist tatsächlich weniger überraschend, denke ich, weil einfach die Armee schon vorher in so einem desolaten Zustand war, wie auch der ganze Staat und das Regime insgesamt. Das war wahnsinnig fragil. Ein Staatsangestellter hatte davor einen Monatslohn von $10 bis $20. Die SoldatInnen von Assads Armee, viele sind natürlich auch Pflicht eingezogen, die meisten, das ist eine Pflichtarmee. Und wahrscheinlich war es einfach so, dass die einfach nichts mehr zu verteidigen hatten, weil an diesem Regime gab es selbst für Syrer, die gegen diese Aufstände waren 2011, die aber nach wie vor in Syrien leben, eigentlich gibt es für alle, die in Syrien leben, nichts, was sie an diesem Regime festhalten lässt tatsächlich. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Erklärung, warum dieses Regime im Grunde genommen implodiert ist am Ende.
In derselben Wortausgabe, der vom 5. Dezember, hast du mit einem Anwalt gesprochen, der in Syrien lebt und der sich damals noch nur unter Pseudonym äußern wollte. Und der hat gesagt, er hofft, dass nach dieser Eroberung Aleppos Assad durch die Hayat Tahrir al-Sham dermaßen unter Druck gerät, dass es zu einer politischen Lösung kommt. Das ist jetzt ja so nicht passiert. Es ist sozusagen ein Umsturz, auch wenn er weitgehend gewaltfrei passiert ist. Hat das Folgen, dass es zu keiner sozusagen politischen Einigung gekommen ist und dass es ein tatsächlicher Umsturz geworden ist? Hat das Folgen für das Klima jetzt im Land oder wie schätzt du da die Situation ein?
Ich glaube, was der Anwalt sich erhofft hatte, war im Grunde genommen das gleiche Resultat. Er wollte, dass Assad weg ist. Was seine Angst damals war, weil das war tatsächlich noch nicht absehbar, war, dass die Regimekräfte sich zwar aus den Städten, aus den kleineren Städten zurückziehen würden, aber tatsächlich Damaskus am Ende wirklich verteidigen. Und dass es da zu Gewalt kommt, zu Gefechten und zu Kämpfen. Deswegen hat er gesagt, er wünscht sich quasi, dass diese Offensive genug Druck ausübt, dass aber am Ende doch Assad einlenkt und die Macht abgibt. Ich denke, wenn man es so betrachtet, macht es am Ende keinen Unterschied. Was aber ganz wichtig ist zu sagen, und das galt immer in den letzten 13 Jahren, dass eine politische Lösung für diesen Krieg in Syrien musste immer beinhalten, dass Assad weg ist. Es war undenkbar, dass es eine politische Einigung oder eine Wiedervereinigung oder eine Übergangsjustiz oder eine Aufarbeitung, dass es das alles geben könnte, solange Assad an der Macht ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil in den letzten Jahren hat es ja eher so ausgesehen, als ob er an der Macht bleibt, wenn auch sehr fragil. Und viele Staaten haben angefangen, ihre Beziehungen zu normalisieren wieder mit ihm. Und die Europäer haben darüber geredet, dass es mittlerweile sichere Zonen in Syrien gibt. Wenn man die Leute abschieben muss, die Syrerinnen in Europa, muss man natürlich mit Assad zusammenarbeiten. das, was jetzt passiert ist, hat im Grunde diesen ganzen Diskurs auch einfach dahin verwiesen, wo er hingehört, nämlich in den Mülleimer. Weil es kann nicht sein, dass ein Regime, was das eigene Land zerstört, die eigenen Leute mit Fassbomben umbringt, am Ende an der Macht bleibt und dass man das Gefühl hat, man könnte da noch eine Zusammenführung von den Leuten und diesem Regime, dass das in irgendeiner Form möglich ist. Das war mit diesem Regime nicht möglich. Und deswegen denke ich, dass das Resultat, was wir jetzt sehen, dass Assad weg ist, das ist wirklich historisch. In jedem Sinne des Wortes.
Ja, nachdem du es jetzt gesagt hast, hört sich die nächste Frage vielleicht ein bisschen zynisch an. In der aktuellen WOZ-Ausgabe, die jetzt diesen Donnerstag erschienen ist, fängt ein Text an mit den Worten Syrien ist frei. Und man sieht auch, das wird sozusagen illustriert mit einem Bild von einer sehr jungen Frau, die die neue syrische Fahne aufgemalt hat auf der Wange und die sich da fotografiert mit dem Handy. Kann man sagen, Syrien ist wirklich jetzt frei oder ist es in erster Linie von einem Diktator befreit? Was würdest du zu der Frage sagen und wie glaubst du, ist die Stimmung jetzt dort unter den Leuten in Damaskus und in Syrien?
Zur ersten Frage würde ich sagen, beides. Syrien ist frei, weil es frei ist von diesem Diktator. Dazu muss man sich vorstellen, wie Assad dieses Land regiert hat. Das war eine Familiendynastie, wenn man so will. Er ist ja 2000 an die Macht gekommen und hat die Macht übernommen von seinem Vater, der gestorben ist 2000. Und das Assad-Regime hatte dieses Land vollständig unter der Knute. Nicht nur politisch mit den ganzen Geheimdiensten, womit sie die Leute komplett kontrolliert haben, wer was sagen darf. Also es gab dieses geflügelte Wort in Syrien, die Wände haben Ohren, weil sogar die Eltern zu Hause Angst haben, dass wenn sie über Politik reden, dass dann die Kinder das in der Schule erzählen könnten. Also das war einfach ein totalitäres Regime, das auch wirtschaftlich eigentlich das ganze Land beherrscht hat und natürlich wahnsinnig korrupt war, in dem Sinne auch ausgenommen hat. Und deswegen glaube ich, dass man tatsächlich jetzt, wo dieses Regime weg ist, mit voller Überzeugung sagen kann, Syrien ist in diesem Moment frei, weil es befreit wurde von dieser Unterdrückungsmaschine, die alles kontrolliert hat. Und die zweite Frage zu der Stimmung im Land jetzt. Das, was ich jetzt von der Distanz aus mitkriege, ist natürlich Wahnsinn. Also es gibt Feiern auf den Straßen. Die Leute sind offenbar glücklich, dass sie mit den zahlreichen Reporterinnen, die jetzt in das Land geströmt sind, dass sie endlich ihren Namen sagen können, wenn sie etwas erzählen. Also ich denke, da ist natürlich eine wahnsinnige Gelöstheit auch irgendwo da. Aber klar, ich meine, letztlich, ich war jetzt nicht da, ich bin nicht da, deswegen kann ich da auch nur begrenzt Auskunft geben im Moment.
Unterbrechung. Hörkombinat Politik gibt es nun seit über 2,5 Jahren. Das ist nun möglich dank der Wochenzeitung WOZ, der Unterstützung der Stiftungen Volkhard und Mercator und dank unseren HörerInnen. Wenn auch du uns finanziell unterstützen willst und kannst, dann geht das ganz einfach. Dominik, kannst du kurz erklären, wie das geht?
Aber freilich. Geh auf unsere Steady-Seite. Dort kannst du ein Bezahl-Abo abschließen. Es gibt 2, je nach Geldbörse. Den RSS-Feed von Steady kannst du mit der von dir bevorzugten App verknüpfen. Falls du lieber einen beliebigen Betrag überweisen willst, das geht über PayPal oder per Banküberweisung. Geh auf unsere Homepage hoerkombinat.ch. Alles andere erklärt sich von selbst. Auf Steady kannst du dich auch für den Newsletter einschreiben. Das Hörkombinat ist außerdem auf Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, X und Blue Sky. Also quasi überall.
Herzlichen Dank für jegliche Form der Unterstützung. Dank für Empfehlungen, Kommentare, Likes und Retweets. Auch über direkte Nachrichten auf hörkombinat@klink.org freuen wir uns sehr.
Diese Befreiung hat in der Hauptsache stattgefunden durch die Hayat Tahrir al-Sham, HTS. Diese Gruppierung war ja, du hast es vorher auch schon gesagt, bereits einige Jahre in der Macht in einer Gegend des Landes, in Idlib. Du schreibst selbst, dass sie dort rigoros gegen KritikerInnen vorgegangen ist. Aber jetzt, schreibst du und schreiben viele, haben sie betont, dass alle SyrerInnen mit einbezogen werden müssen in die Zukunft des Landes, in die Gestaltung der Regierung und so weiter. Wie würdest du das denn einschätzen? Welche politischen Schritte sind jetzt von der HTS zu erwarten oder welche hat sie schon gesetzt?
Ja, vielleicht ganz kurz dazu, wie sie Idlib regiert haben. Ich glaube einfach, es ist wichtig zu sagen, dass das nicht demokratisch war, dass sie tatsächlich Kritikerinnen verhaftet und auch gefoltert haben. Und es gab aber trotzdem auch, früher in diesem Jahr gab es auch zahlreiche Demonstrationen in Idlib. Und die wurden tatsächlich nicht so brutal unterdrückt, wie sie 2011 zumindest von dem Regime unterdrückt wurden oder so brutal unterdrückt, wie man es erwarten könnte. Und ich denke, das Zweite, was da wichtig ist, ist die Tatsache, dass es Demonstrationen gab, weil das zeigt einfach, dass die Syrerinnen, natürlich jene in Idlib, weil die meisten von den Leuten, die in Idlib gelebt haben oder viele davon waren Vertriebene aus anderen Landesteilen. Und das zeigt einfach, dass die Menschen nicht wieder unter ein neues diktatorisches Regime wollen. Zum zweiten Punkt mit den Bevölkerungsgruppen, das bezog sich ja stark auf die sogenannten Minderheiten im Land, seien das Christinnen, Kurdinnen, Alawitinnen. Und da gab es tatsächlich viele Statements seitens der HTS schon während der Offensive, dass die Leute keine Angst haben sollen, dass man ein Syrien für alle Syrerinnen möchte, was natürlich direkt diese Gruppen und deren Angst anspricht. Das ist auch ein gutes Zeichen. Die Frage ist, wie das jetzt weitergeht. Auch hier wieder denke ich, dass die Syrerinnen selber natürlich eine sehr, sehr zentrale Rolle spielen werden, weil sie es nicht zulassen wollen, einfach wieder unter eine neue Diktatur zu geraten, die sie dann wiederum unterdrückt.
Also du hältst das mindestens ein Stück weit für glaubwürdig, diese Wandlung der HTS, die ja aus Al-Qaida hervorgegangen ist, eine islamistische Vergangenheit hat, wo sie den Koran rigide ausgelegt hat und so weiter. Und du hältst diese Wandlung nicht für Lippenbekenntnisse oder sowas, sondern du siehst, dass sie sich tatsächlich auch in dem, was sie tun, bereits geändert haben.
Ich glaube, man musste auf die letzten paar Jahre gucken. Da hat sich die HTS schon stark gemäßigt. Sie hat mit der Al-Qaida gebrochen. Sie hat extremistische Mitglieder ausgeschlossen. Al-Jolani hat angefangen, mit christlichen Führern in der Region zusammenzuarbeiten. Das alles wäre bei der HTS 2013/14 nicht denkbar gewesen. Vielleicht muss man die Sache auch so ein bisschen in einem größeren Rahmen anschauen. Und ich glaube einfach, dass diese extreme Ausprägung vom radikalen Islamismus, wie wir ihn eben 2014/15/16 eigentlich bis zum Ende des sogenannten Islamischen Staates, zumindest als Organisation, die ein großes Territorium kontrolliert. Ich glaube einfach, dass diese Zeit auch so ein bisschen vorbei ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Syrerinnen selber als Gesellschaft, die ja natürlich in großer Mehrheit religiös sind, das ist gar keine Frage, aber ja nicht radikal religiös. Und auch deswegen glaube ich, dass eben hier wieder wichtig ist, die HTS, die kann nicht an der Bevölkerung vorbei einen radikal-islamistischen Staat in Syrien aufbauen, eben weil die Syrerinnen nicht bereit sind, wieder in einem Staat zu leben, der einfach nicht dem entspricht, was sie sich jetzt vorstellen.
Der Mann macht alles richtig seit 2 Wochen, sagt die syrische Expertin Christine Hellberg im eingangs erwähnten Gespräch zum Vorgehen von Abu Mohammed al-Jolani. Er hat entweder eine super PR-Beratung oder er glaubt wirklich das, was er sagt, und es ist irgendwie authentisch. Einst hatten die USA ein Kopfgeld von $10 Millionen auf ihn ausgesetzt. Al-Jolani war Chef der Al-Nusra-Front und benannte diese 2016 in HTS um mehr Rebellenorganisationen zu vereinen. Nach der geglückten Offensive möchte er nun nicht mehr mit seinem Kampfnamen genannt werden, sondern mit seinem zivilen Namen Ahmad Jarra. Wie kann ein funktionierender politischer Prozess eingeleitet werden? Wie müsste der Übergang gestaltet werden?
Auch in der aktuellen WOTS ist ein Gespräch drin mit einem Anwalt, der heißt Anwar Al-Buni, ist nach Berlin geflüchtet, ist Anwalt für Menschenrechte, und der bemängelt nun an der HTS, dass sie nach dem Fall Assads sozusagen die Macht übernommen hat und nicht freiwillig abgegeben hat, etwa an einen unabhängigen Übergangsrat. Jetzt würde ich sagen, von außen betrachtet klingt das nach einer Ideallösung, so ein Übergangsrat, aber es scheint mir, wenn so eine bewaffnete Gruppierung ein Land erobert, eine Regierung in die Flucht schlägt, schon relativ unrealistisch, dass sie dann freiwillig sofort jemand Neuen ernennen, der jetzt nicht so viel gekämpft hat in ihren Augen wie Sie zum Beispiel. Wie siehst du das? Bin ich da zu pessimistisch? Siehst du die Möglichkeit zu so einem Übergangsrat in naher Zukunft?
Weil Jolani hat ja angekündigt, dass dieser Übergangsrat für 3 Monate besteht, diese Übergangsregierung, die sie jetzt gebildet haben. Ich denke natürlich, das ist etwas, wo man sehr, sehr genau hinschauen muss, dass am Ende wirklich ein Prozess in Gang kommt, der alle Seiten mit einbezieht und auch die Zivilgesellschaft. Wenn es tatsächlich in die Richtung laufen würde, dass Jolani ein Einparteienstaat mit der HTS als regierender Partei, als einziger regierender Partei versuchen würde zu etablieren, dagegen würde es massiven Widerstand geben. Und ich glaube eben aus dem Grund, den ich eben genannt habe, dass die Syrerinnen nicht bereit wären, das zu akzeptieren, sind die Voraussetzungen in Syrien selber vielleicht auch besser, als sie es in anderen Ländern waren, wo ein solcher Umsturz in kurzer Zeit geschehen ist.
Im Nordosten von Syrien ist die Situation eine besondere. Dort gibt es seit 2012 ein Gebiet, wo eine kurdische Selbstverwaltung ausgerufen worden ist. Aus der Türkei kam Widerstand gegen diese kurdische Selbstverwaltung. Da wurden islamistische Bewegungen, wie auch die HTS mal eine war, sie und andere von der Türkei unterstützt. Und andererseits gibt es dann auch Araberinnen, die in diesem Gebiet leben, die von Diskriminierung berichten und die auch schon protestiert haben gegen diese kurdische selbstverwaltete Regionalregierung. Besteht denn da die Gefahr in diesem Teil des Landes, dass da jetzt noch der Konflikt mehr eskalieren könnte?
Ja, diese Gefahr besteht. Ich glaube, es hängt maßgeblich davon ab, ob die YPG oder die PYD, das ist die Schwesterpartei von der kurdisch-türkischen PKK, bereit ist, sich auf einen politischen Dialog einzulassen oder ob sie es vorzieht, dieses Gebiet militärisch zu verteidigen und ihre Kontrolle über dieses Gebiet. Weil wenn sie das militärisch verteidigen wollen, dann habe ich tatsächlich das Gefühl, dass es zu Kämpfen kommen wird. Ich glaube auch, und das hat man bisher ja auch schon gesehen, es gab Demonstrationen von Araberinnen in Deir-Zor, in Raqqa, in Al-Hasake, weil viele sunnitische Araberinnen tatsächlich die Selbstverwaltung ablehnen und natürlich vor allem jetzt, wo quasi Bashar al-Assad auch nicht mehr da ist, Teil dieses neuen Syriens sein wollen und nicht Teil einer Sonderzone, die autonom regiert wird. Und ich glaube, hier ist die entscheidende Frage wirklich, dass von beiden Seiten darauf hingearbeitet wird, dass dieses Gebiet in dieses neue Syrien integriert wird und dabei aber die Rechte von allen Menschen gewahrt werden. Und natürlich heißt das bei den Kurdinnen und Kurden, also man kann sich ja auch eine Föderation zum Beispiel oder eine Art von Föderalismus vorstellen, wo gewisse Teile der Regierung tatsächlich lokaler organisiert sind. Aber ich glaube, dass der Widerstand, falls jetzt die kurdische Selbstverwaltung quasi das mit Waffengewalt verteidigen will, das Gebiet, das sie jetzt kontrollieren, dass es dagegen massiven Widerstand geben wird. Von der anderen Seite, seien das jetzt die Bewaffneten, also die syrische Nationalarmee ist das ja in erster Linie, die von der Türkei unterstützt wird, die SNA, oder halt eben wirklich auch von lokalen Araberinnen selber, die in diesem Gebiet leben.
Jetzt, du hast jetzt schon mehrfach betont, dass sehr viel von nicht einer bestimmten Gruppierung abhängt, sondern insgesamt von den Syrerinnen und Syrern, wie es jetzt weitergeht. Wie würdest du denn diesen Sturz Assads einschätzen? Würdest du sagen, das war ein Umsturz, der von innen, also aus Syrien selbst gekommen ist? Wir haben gehört, die Türkei hat einzelne Gruppierungen unterstützt. Es gab auch andere Länder, die aktiv waren. Israel hat Syrien angegriffen, hatte die Hisbollah geschwächt, also eine verbündete Armee von Assad. War es ein Umsturz, der von innen gekommen ist oder war der Einfluss von außen, dass es jetzt dazu gekommen ist, dass Assad zurücktreten musste, geflüchtet ist, war der Einfluss von außen groß?
Ja, ich glaube einfach, die Gesamtsituation hat ihm natürlich nicht geholfen. In erster Linie der Krieg, den Israel kurz zuvor gegen die Hisbollah geführt hat im Libanon, der die Hisbollah natürlich massiv geschwächt hat. Und die Hisbollah hat ja an Seiten des Assad-Regimes gekämpft und hat zusammen mit dem Iran natürlich eine große Rolle gespielt, dass sich das Regime an der Macht halten konnte. Und dazu kommt, dass Russland natürlich beschäftigt ist mit dem Krieg in der Ukraine. Und ich glaube schon, dass da die zwei wichtigsten Unterstützer des Regimes einfach im Moment in Bezug auf Syrien, wenn man so will, an einem Punkt der Schwäche waren. Aber das ist so, das ist einfach so, dass das große, so diese Verschiebungen, die vielleicht auch gemacht haben, dass diese Offensive in diesem Moment gestartet wurde, weil man sah, das ist jetzt der günstige Moment dafür. Zu der Frage, ob das eine syrische Offensive war, ja, das war eine syrische Offensive. Natürlich hat vermutlich die Türkei letztlich grünes Licht gegeben. Ich habe auch gelesen, dass sie Mitte Oktober schon hätte stattfinden sollen und dass da die Türkei wiederum auf die Bremse getreten ist. Aber es ist ganz wichtig zu sagen, dass das nicht eine türkische Offensive war zum Beispiel. Das war eine syrische Offensive und ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, wenn man über das Verhältnis spricht, jetzt zum Beispiel von diesen Gruppen wie der HTS zum Beispiel oder der SNA, was genau das Verhältnis zu der Türkei ist. Natürlich, das von der SNA ist natürlich näher an der Türkei als auch bei der HTS, aber letztlich muss man einfach wissen, dass die Leute, die bei diesen Gruppen kämpfen, nicht einfach nur mit dabei sind, weil sie jetzt eine türkische Agenda vorantreiben wollen oder weil sie gegen Minderheiten einen Hass haben, sondern ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich überlegt, warum machen diese Leute mit? Und gerade bei der HTS zum Beispiel sind die Kämpfer, die an dieser Offensive beteiligt waren, ganz viele von den Leuten, die in den letzten Jahren aus ihrer Heimat vertrieben wurden wegen dem Assad-Regime. Und ich glaube, auch wenn man natürlich sagen muss, dass das islamistische Gruppen sind, die Leute, die dort kämpfen, die machen dort nicht mit, weil sie ideologisch radikalisiert sind. Das ist nicht mehr 2014, wo irgendwelche Europäer nach Syrien gehen, um bei dem Islamischen Staat mitzumachen, sondern es ist ein ganz zentraler Punkt gewesen für ganz viele, dass sie gegen dieses Regime kämpfen wollten. Man darf diese Gruppen nicht einfach darauf reduzieren, dass sie irgendwelche Instrumente in den Händen von anderen Mächten sind oder waren. Das wird der Situation einfach nicht gerecht.
Ja, dann komme ich jetzt gleich noch mit einer ausländischen Macht. Ich folge ja so Podcasts und so weiter, linke, unorthodoxe Linke vielleicht kann man sagen, aus den USA. Und dort gibt es jetzt Stimmen, die vermuten, dass die Regierung Biden da auch Einfluss genommen hätte auf den Zeitpunkt des Umsturzes, weil ihr Standpunkt ist, wenn Donald Trump an der Macht ist in den USA, dann würde dort gar nichts mehr passieren. Überschätzen diese KritikerInnen, die sowas sagen, diese US-amerikanischen KritikerInnen, die Rolle ihres eigenen Landes?
Das ist letztlich schwierig zu sagen, weil das ist ja so ein bisschen wie, wenn es Massendemonstrationen gibt und dann sagen manche Leute, das ist irgendwie gesteuert von Land XY, das hier einen Umsturz machen will. Der entscheidende Punkt ist, dass das eine syrische Offensive war gegen dieses Regime und dass dieses Regime implodiert ist in dem Moment, zeigt einfach, dass dessen Zeit eigentlich schon lange abgelaufen ist und dass das eigentlich schon lange hätte weg sein müssen und eigentlich nur noch von seinen ausländischen Unterstützern künstlich am Leben gehalten wurde. Und ob jetzt da die USA noch eine Rolle gespielt hat bei dem Zeitpunkt oder nicht, das ist letztlich irrelevant.
Am Samstag hat in Jordanien ein Krisengipfel stattgefunden, den die Anrainerstaaten abgehalten haben. Welchen Einfluss haben denn die und welchen Einfluss können die jetzt nehmen, versuchen die Einfluss zu nehmen? Haben die Einfluss auf die, jetzt abgesehen von der Türkei, auf den Umsturz gehabt?
Natürlich werden sie versuchen, Einfluss zu nehmen. Das liegt in der Natur der Sache, denke ich. Einfach wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel die Emirate und Saudi-Arabien, wie sie in den letzten Jahren eigentlich auf die Erhaltung dieser Regime hingearbeitet haben, weil diese Staaten, die ja im Falle von Saudi-Arabien eine absolutistische Monarchie, im Falle der Emirate auch, es ist eine Familie, die dieses Land auch autoritär regiert. Und diese Länder, die haben kein Interesse an einem demokratischen Beispiel oder an einem Beispiel in der Region, wo ein demokratischer Wandel funktioniert, weil sie natürlich Angst haben, dass das auf sie selber zurückfallen könnte. Deswegen ist es natürlich nicht unrealistisch, dass sie vielleicht darauf hinarbeiten, dass es eben dann nicht so demokratisch wird. Ob das geschieht, was genau geschieht, ist natürlich jetzt schwierig zu sagen. Und wieder, ich denke, es hängt letztlich doch auch sehr fest von der Situation im Land selber ab.
Du selbst wirst in den nächsten Tagen nach Damaskus reisen. Im Moment bist du in Beirut. Was sind deine Pläne? Mit welchen Gefühlen und Erwartungen reist du dorthin?
Ja, obwohl ich seit Jahren über Syrien schreibe, war ich selber nie da. Und es ist schon sehr überwältigend, die Vorstellung, dass ich jetzt einfach ins Auto sitzen kann und dahin fahren. Wie es sich dann anfühlt, wenn ich dort bin, weiß ich nicht. Aber es ist nach wie vor sehr, sehr überwältigend, dass das passiert ist. Manchmal habe ich immer noch Momente, wo ich denke, wow, Assad ist echt weg und Syrien ist echt frei.
Im Moment haben die Syrerinnen und Syrer allen Grund zu feiern. Aber die Situation ist fragil. Wird die Vereinigung der verschiedenen Gruppen gelingen? Welche Perspektiven zu einer neuen Regierungsbildung und Machtverteilung gibt es? Wie lassen sich die Gräueltaten aufarbeiten? Wird aus den Trümmern ein souveräner Staat entstehen? Doch abgesehen von den ganz großen Fragen gibt es auch ganz alltägliche. Die wirtschaftliche Lage Syriens ist katastrophal. Wird es den neuen Machthabern gelingen, die Grundversorgung zu organisieren? Wie können die Leute mit Lebensmitteln, Benzin und Strom versorgt werden? In der nächsten Folge werden wir mehr über die Situation vor Ort erfahren. Merit Mischel ist auf dem Weg nach Damaskus. Teil 2 von Umsturz, Umbruch, wie geht es weiter in Syrien, erscheint am 5. Januar.
Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.